Der RBB 888 Podcast. 100% Promi.
Schönen guten Tag, hallo.
Gerade jetzt angelaufen die Traumnovelle. In dieser Woche gab es gleich zwei Premieren. Eine in Potsdam, eine in Berlin. Wie ist das für dich? Bist du da noch aufgeregt vorher?
Nee, ich bin nicht aufgeregt. Ich trage ja auch nicht die komplette Last. Die trägt ja der Kollege Kinski.
Der Hauptdarsteller. Naja, aber so roter Teppich, ist das Pflicht oder Kür für dich? Machst du das gerne?
Hier mache ich es natürlich ausgesprochen gern, weil ich ja auch mit Initiator bin von dem Werk. Und wir gehen ja 5 Jahre zurück in der Zeit, fast 6, wo wir entschieden haben, das zu machen, der Florian und ich, und haben eine längere Reise hinter uns.
Genau, du bist Schauspieler im Film, aber eben auch Produzent. Wie seid ihr auf diesen Stoff gekommen?
6 Jahre zurück gab es eine Auktion von einem Kubrick-Drehbuch und beide sind wir Kubrick-Fans auch, Clockwork Orange und so weiter und so fort. Und wir konnten das nicht ersteigern, das Buch. Der Schweizer Partner, der uns das verfügbar gemacht hatte sozusagen, da gab es noch andere Interessenten und die haben uns dann da ausgebotet sozusagen. Und so schwebte auf einmal die Traumnovelle im Raum, weil ich jetzt auch Eisweit Schatt fand ich jetzt nicht so den größten Kubrick-Film, ehrlich gesagt. Mhm. Und der Inhalt ist halt wahnsinnig modern. Nicht heute haben wir ja eine Situation, dass an jeder Ecke lauert irgendeine Versuchung. Und wenn du da nicht fest bist in deiner Beziehung, dann hast du den Salat. Ja, das geht ganz schnell. Und das hat uns interessiert, sehr interessiert. Und dann hat Florian eben mit seiner unnachahmlichen Kraft, hat er dann das Buch geschrieben. Relativ nahen Roman.
Von ja, Arthur Schnitzler.
Und wir haben es, weil was historisch wäre das nicht zu machen gewesen. Ist auch, muss auch nicht, weil die Zeit ist viel interessanter, die jetzige Zeit, das zu übertragen. Und dann haben wir das nach Berlin gelegt, weil Berlin ein idealer Standort ist. Und nach haben sich dann auch immer wieder die, sagen wir mal, so. Die hat sich die Gemengelage dann verändert. Das ist ja ein ganz langer Weg. Am Anfang steht ein Drehbuch, das wurde finanziert.
Da musste er erstmal Klinken putzen, bevor es überhaupt einer nimmt.
Naja, es hat ja im Wesentlichen keiner genommen, sondern es ist ja selbst, also wir haben es ja independent sozusagen gemacht. Mhm.
Das heißt ohne Förderung und ohne
wir Geldzusatz. Wir haben keine Förderung erreicht, obwohl man dann dachte, weil Babelsberg ist ja irgendwann eingestiegen und nachdem wir dann auch schon 2, 3 private Investoren hatten, die gekommen sind, auch konzeptionelle Investoren, mit denen ich auch dann irgendwann gesagt habe oder festgelegt habe, ihr müsst in den Kinos auch gucken, dass ihr selbst aktiv werdet mit den Stoffen, weil sonst seid ihr immer nur abhängig von den großen Produktionen, aber man kann ja auch schön mal was Kleineres machen und dann seid doch dabei von Anfang an. Das ist jetzt der erste Schritt, ja. Mhm. Es wird weitere hoffentlich geben. Weil die Theater haben natürlich auch ihren Kampf zu kämpfen. Ja. Und warum sollten die sich nicht ein bisschen stärker auch einbinden in die Findung der Stoffe? Mhm. Ja, die kennen ja ihren Kunden am besten.
Nimm uns mal mit in die Geschichte. Wie habt ihr das jetzt künstlerisch angelegt hier in Berlin?
Der Film macht schon Spaß. Der ist nice. Der ist wirklich nice. Also er hat einen wahnsinnig guten Score. Wir haben eine unfassbar talentierte Sängerin da drin, die Sharon Kovac. Wir haben die unfassbar talentierte Sharon Brauner. Wir haben den Nikolai, der das wunderbar macht, und dann haben wir noch eine amerikanische Kollegin, die da drin ist. Und ich wollte ursprünglich, das gibt's auch, ich meine, das ist ja kein Geheimnis, wir haben den Detlef Buck dort auch im Film, ne? Der hat dann einen sehr lustigen Auftritt, das wollte ich eigentlich machen.
Mhm. Warum hat er es dann gemacht?
Na, weil er ja der Detlef Buck ist.
Ach so, ne? Und, aber du der Produzent.
Naja, ich bin ein Co-Produzent, einer der Mitstreiter, da hast du ja nicht alleine das, das ist ja immer eine Entscheidung. Nee, und dann ich finde es auch super, dass er das toll gemacht. Sehr toll sogar, aber ach, das hätte ich gerne gemacht. Der hatte auch nur da Zeit. Ne? Und so bin ich runtergerutscht dann in die Figur des Pianisten. Das war mit ein wenig Qualen verbunden, weil ich musste mir 3 Monate lang einen Bart wachsen lassen, 4 Monate. Das war so der Traum von meinem Partner Florian Frerichs.
Warum eigentlich?
Weil er keinen Bartwuchs hat.
Und du musstest Klavier spielen, obwohl du im richtigen Leben gar nicht Klavier spielst.
Ich hatte mein Patenkind, meinen 19-jährigen, 20 mittlerweile, glaube ich, ja. Henry O. Rosenmüller, hätte ich fast gesagt. Also ein Sohn von Markus O. Rosenmüller, der bei uns auch mitgespielt hat.
Als Sohn von Detlef Buck.
Also Detlef Buck in einer auch sehr. Und Henry ist ein ganz toller Klavierspieler. Und der hat dann mit dem Ring, den ich trage sozusagen, hat er mich dann da gedoubelt.
Er spielt in Berlin und das ist so zwischen Traum und Wirklichkeit das Ganze.
Es ist eher im Traum. Und deswegen könnten wir auch alles machen und alles behaupten und alles tun dort. Es spielt in der Tat ja in Berlin. Wir sind in Babelsberg gewesen, in dieser wunderbaren Kulisse. ganz großartig. Ja. Und ansonsten waren wir auf Location. Ne? Wir waren halt in überall, halt, wo man in Berlin so sein kann. Wir waren in so Etablissements. Mhm. Nicht wahr? In der Pariser Straße. Und dann waren wir noch in der kleinen Nachtrevue, heißt sie, glaube ich, auch. Da ist Charon dann aufgetreten. Charon ist ja ein großer Berliner Bühnenstar. Ja, so sind wir dann durch die Stadt getingelt. Ich hatte ja im Prinzip begrenzte Auftritte. Ich war im Prinzip in der kleinen Nachtrevue. Dann waren wir einmal noch mal in einer Location außerhalb Berlins. Und dann war ich in Heil in Belitz.
Mhm. Was ist das für ein Typ, deine Rolle?
Naja, das ist im Prinzip die Figur, die das gemacht hat, was Jakob nicht gemacht hat. Jakob ist straight seinen Weg gegangen und ist etabliert mit Familie, Frau, Kind als Arzt. Ist auf einmal da ein bisschen durcheinander und sucht da die Versuchung oder sucht sein Glück oder weiß nicht, wo er gerade steht, was er machen soll. Und die Figur Nachtigall, die war nie straight, hat genau das Gegenteil gemacht und ist insofern dann eigentlich auch natürlich nicht angekommen und ganz weit weg von dem, was hätte mal sein können, nämlich als Pianist erfolgreich in der Welt unterwegs zu sein. Nicht wahr? Ich öffne auch sozusagen dem Nikolai, öffne ich die Tür in diese Traumwelt.
Du bist ja tatsächlich jetzt gerade mit zwei Kinofilmen, Münter und Kandinsky, ist ja auch noch zu sehen. Jetzt dann die Traumnovelle. Traumnovelle spielt in Berlin. Sollte man unbedingt reingehen, auch als Berliner. Du selber bist Wahlberliner.
Ich bin Wahlberliner.
Was gefällt dir an Berlin?
Dann irgendwann 2008, glaube ich, war es. Da war die Zeit einfach reif. Und so bin ich nach Berlin gekommen dann irgendwann. Und ich liebe diese Anonymität in Berlin. Das finde ich super. Ich habe meine Schwierigkeiten wirklich mit der Unfreundlichkeit zum Teil. Das mag ich gar nicht. Also serviceorientiert sollte man sein. Und das schaffen sie manchmal nicht. Aber das sind ja nicht die Berliner.
Das wollte ich gerade sagen. Der fragt sich, ob du überhaupt einen echten Berliner getroffen hast. Genau. Ja, wenn man das sagt. Ja.
Genau. Aber das ist so eine Haltung. So eine komische Haltung, ja. Das tut nicht gut. Das ist Quatsch. Und ansonsten bin ich wahnsinnig gerne in Berlin. Das ist ja auch so schön farbenfroh und dann kannst du machen, was du willst in Berlin. Alles toll. Ich bin ja auch nicht mehr jetzt, dass ich ausgehe. Das habe ich hinter mir, mache ich nicht. Aber du hast Zugang ständig zu allem. Finde ich wunderbar.
Hast du so einen Lieblingskiez?
Nee, überhaupt nicht. Also hatte ich auch nie. Wir waren eine Zeit lang in Mitte. So, Chausseestraße haben wir gewohnt, also richtig bumm Mitte und sind jetzt umgezogen vor 4 Jahren an den Bayerischen Platz. Und das ist so ganz sutsche, ganz gediegen, wunderbar. Da fühle ich mich wohl, das ist nice, das ist wirklich nice und da habe ich so einen großartigen, in Grunewaldstraße einen großartigen Mittagsitaliener. Und mein Büro ist im Tiergarten, da kann ich hinlaufen, alles fein.
Du bist im Dorf groß geworden und nicht nur im Dorf, sondern richtig auf dem Bauernhof.
Ich bin auf dem Bauernhof geboren.
Das ist Hausgeburt.
Ja, Hausgeburt. Verrückt, ja. Gell? Komplett verrückt. Und damit kokettiere ich auch. Also das mache ich ganz gern.
Inwieweit hat dich das auch geprägt und vielleicht auch geerdet für deine Jobs, die du jetzt so machst?
Naja, vor allem ist es erstmal verwirrend, weil du kommst aus einem ganz anderen Wertekanon. Das geht ja, es geht ja nicht um irgendwie was zu erreichen, egal auf welchem Weg, sondern es geht um so wirklich so, wie das ja auch unter Bruderkuss 3000 Jahre alt, deswegen interessiert mich das Loyalität, Transparenz, Zuverlässigkeit, das sind ja alles Werte. Wenn du die nicht hast auf einem Dorf, dann kommst du ja nicht weiter. Ich habe das nicht in den Griff gekriegt, ehrlich gesagt, viele, viele Jahre. Ich dachte auch, es geht immer um Inhalt und um so zusammen, also wirklich naiv, wirklich, wirklich naiv und ich habe oft Strömungen nicht kapiert, wo ich eigentlich schon 3 Messer im Rücken hatte und immer noch gerade ausgelaufen bin und wollte die Welt in den Arm nehmen. Also das ist ganz interessant und ich musste dann jetzt feststellen, dass da aber eigentlich alle Branchen gleich sind, weil das zeichnet den Menschen aus.
Wie stellen wir uns so deine Kindheit vor? War das so eine Art Bullabü, Kinder von Bullabü?
Ja. Also
so,
ja? Ja, definitiv. Also wir hatten nicht die schönen Wälder und die schönen Seen. Das ist Niedersachsen, Zuckerrüben und so weiter und so fort. Aber ja, die Kindheit fand statt in der Schule, auf dem Schulhof, beim Fußballspielen mit der spanischen Nachbarsfamilie. Die hatten 12 Kinder zu dem Zeitpunkt und easy. Mittagsschlaf nach der Schule, Fahrradfahren, Fußballspielen, fertig, aus.
So heile Welt so ein bisschen.
Ja, im wenn mein Vater nicht Sinne. Gewesen wäre, heile Welt.
Inwiefern?
Nee, das Verhältnis war nicht so ganz stimmig. Also das hat sich dann auch irgendwann ergeben, aber das war nicht so besonders stimmig. Ich bin der Erstgeborene und das war nicht so ganz.
Du hast noch einen jüngeren Bruder.
Ich habe einen jüngeren Bruder.
Hast du dich für Musik interessiert in dem Alter?
Nee, komischerweise nie. Nein. wirklich nicht. Ich habe mich interessiert, ich hab mich verwirrt. Ich bin Fernsehkind, definitiv. Also ich komme von hier Richard Widmark, John Wayne und Lassie.
Mhm.
Und den
Flipper.
Ganzen Formaten und Flipper und diesen ganzen Formaten damals.
Was war deine Lieblingsserie?
Bonanza vielleicht mal eine Zeit lang, keine Ahnung, ich weiß es nicht.
Bezaubernde Genie.
Bezaubernde Genie, wunderbar.
Siehste, geht doch.
Oder?
Daktari gab es ja auch noch. Ganz
und früh. Schon sind wir bei der Lieblingsserie.
Siehste?
War Daktari auch eine... Ja klar, Lawrence, klar. Der schielende Löwe.
Na genau.
Und der Schimpanse.
So.
Wie hieß der Schimpanse noch?
Judy.
Judy, ja wunderbar. Nee, auch sauberes, wirklich sauberes damals Unterhaltungsprogramm, finde ich. Dann war natürlich Steve McQueen irgendwann auch, stand er dann da und dann dachte ich, oh ja, das will ich auch mal.
Wie und wo hast du denn deine Liebe zur Schauspielerei entdeckt?
So über das Fernsehen. Das war, ist auch ein langer Findungsprozess, nicht wahr, gewesen, so im Dorf. Dann bin ich mit 19 nach Los Angeles gegangen, war da auf der Schauspielschule.
Aber erstmal, du hattest doch nach dem Abi dann auch erstmal BWL studiert.
Ja, mein Vater hat mich eingeschrieben. An der Münchner Fakultät.
Warst du jemals da?
Ludwig-Maximilians-Universität. Ich habe sie schon auch
gut
gesehen von innen, ja.
Okay.
Ich war auch einige Mal im Auditorium. Ich hatte dann auch eine Wohnung in München. Ich habe da in der Tat dann auch, war dann da irgendwie auch, aber nicht so, also physisch mal, aber geistig nicht so richtig anwesend. Also mein BWL-Studium ist jetzt wirklich nicht, also, ja, aber viele Semester blieb ich an, 16, glaube ich.
Das heißt aber, nach dem Abi wusstest du eigentlich, du willst in Richtung Schauspielerei gehen?
Nee, das wusste ich nicht.
Nee, aber erstmal nach L.A.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, ja, auf dem Dorf, ne? Da will man raus.
Ja, klar. Und wie hast du das so finanziert und wie hast du da gelebt?
Naja, ich komme aus dem Kaufmannshaushalt und erfuhr auch eine Unterstützung meiner Eltern, ja. Hatte aber zu dem Zeitpunkt, ehrlich gesagt, schon, habe ich schon ein eigenes Geschäft gehabt. Ich hatte eine Werbeagentur eine Zeit lang, das ist relativ früh.
Du hast irre viel gemacht. Also, wenn man so deine Vita liest, war das so im Hinterkopf immer so der Plan B, falls das eine nicht klappt? Oder was war das?
Aber ich hatte ja gar keinen Zugriff zu dem Schauspiel. Ich kann mich noch an Rita Kees erinnern. Rita Kees, glaube ich, Risa Kees. Großartige Agentin aus München damals, ich glaube Risa Kees, verstorben schon. Die hat mich gecastet für einen Platz der Rose, hätte ich was gesagt, einen Name der Rose.
Mhm.
Für die Slater-Figur damals, in einem Café aufgegriffen, in München. Und das habe ich auch gemacht, das Casting, und wurde dann aber nicht genommen. Wundert mich auch nicht. War ich auch zu grün, denke ich mal. Da hätte man mich schon wollen, um dann führen müssen, sozusagen. Das war allein auch nicht zu machen. Keine Ahnung, parallel habe ich viel gemodelt, ehrlich gesagt, damals. Auch. Sie war immer der Kleinste. Das war die Zeit der großen Amerikaner. So ab 1,85 fingen die an.
Mhm.
Surfbrett unterm Arm und Skier auf dem Rücken und raus auf die. Ne, hast du heute gar nicht mehr. Diese Art von Modelprodukt, Human Modelprodukt. Und ich war immer der Kleinste und habe dann viel gemacht in Nürnberg. So Katalog, Quelle gab es da noch. Ganz viel. Und dann habe ich mit der Dame, die da zuständig war von der McCann Erickson Agentur, in der Tat dann eine Werbeagentur gegründet, weil ich gesehen habe, dass es nicht wirtschaftlich ist, was da getrieben wird. Da hatte man zu dem Zeitpunkt noch so 10, 12 Models, Männchen und Weibchen sozusagen. Die sind dann gekommen nach Nürnberg, saßen dann in einem, wie bei in so einem Fußballclub, da in einer Umkleidekabine und wurden dann reingerufen in die verschiedenen Studios und dann wurden da die Klamotten, das machst du ja alles gar nicht.
Nee, klingt wie aus so einer anderen Zeit. Ne?
Völlig andere Zeit. Und dann habe ich daraus eigentlich die Werbeagentur gegründet, weil ich gesehen habe, das können wir auch anders machen, wir können die auch stundenweise buchen. Ich habe auch einen Werbefilm gemacht, also eine Werbung gemacht. Ich war der Tomaten-Ketchup-Mann. Also wenn man sich nicht mehr für die Traumnovelle interessiert, dann kann man das googeln.
Genau.
Das ist lustig. Das ist hier wirklich lustig. Und Kruse-Film damals, kann ich mich noch erinnern. Monika Kruse, die Tochter, Riesen-DJ heute. Und ich hatte rote Haare. Und das war unfassbar populär damals.
In echt?
Nein, also gefärbt, also gemacht.
Ja.
Ja, in echt.
Ja,
ja klar.
Also so Kalle Blomqvist-mäßig.
Genau, und das ist den Leuten im Kopf geblieben. Eigentlich ist das so eine kultige Werbung, muss ich sagen.
Okay. Alle bringen mit dir und deinem Namen immer Balko.
Ja, alle.
In Verbindung. Würdest du das selber auch so als deinen eigentlichen Durchbruch bezeichnen?
Ja, ja. Ich war vor Balko, war ich in England ein Jahr lang, habe da ein Jahr lang auf der Isle of Man gedreht, eine Science-Fiction-Geschichte. Und dann kam ich direkt aus der Produktion, habe ich 5 Tage später Balko angefangen. Also ich muss sagen, wenn ich in England nicht das Jahr vorher gedreht hätte, wäre ich wahrscheinlich für Balko auch nicht geeignet gewesen, weil das war eine ganz gute Schule. Ne? Das war eine ganz gute Schule, begrenzter Raum, alles im Studio, niemals draußen. Und man musste dort aufgrund der begrenzten technischen Mittel halt auch so ein bisschen Improvisationstalent entwickeln. Und das behaupte ich heute noch, dass es, wenn Damen oder Herren Leading Character sind in irgendeinem Format, dann müssen sie auch ein bisschen Improvisationstalent mitbringen, um den Karren auch weiter zu ziehen. Sonst schläft er auch manchmal so ein bisschen ein.
Du hast aber auch die Dialoge so ein bisschen mitgestaltet, ne?
Nicht nur ein bisschen.
Das heißt?
Nicht nur ein bisschen. Ja, ich hatte die Bücher und ich hatte auch einen Vertrag. Und
du hast dann gesagt, machen wir mal ganz anders oder wie?
Du musst ja gucken. Das lief ja schon mit einem Vorgänger eine Zeit lang, auch ein paar Jahre. Und das, manchmal neigen natürlich Strukturen auch dazu, so ein bisschen gemütlich zu werden. Und dann hast du ja auch zu dem Zeitpunkt, das war ja noch nicht die Zeit des Showrunners, wie das heute der Fall ist. Heute hast du einen Showrunner in der Serie und der ist der Ansprechpartner für alle. Ne? Manchmal ist er ein Autor oder Regisseur auch. Und da hattest du ja, ständig kam ja irgendwie da einer neuer, zwei Folgen gemacht. Und dann gibt es ja keine klare Produktansage mehr, sondern das individuelle Gefühl des Regisseurs, da irgendwas zu machen. Das geht dann beim Kostüm los, wo sie auf einmal umstellen wollen und hört dann woanders auf. Mhm. Und das kann nicht sein. Und das hat aber auch ganz gut funktioniert mit dem damaligen Partner, dass wir da ziemlich schlagkräftig waren. Und die Figur Balko wurde auch nicht wirklich geschrieben. Das gab mir den Raum, dort was zu machen. Bei dem Format, das war von Anfang an meiner Meinung nach auch eher fehlerbehaftet, war es ja ein Format, was auf die Figur Krapp geschrieben worden ist. Das ist ja ganz verrückt. Das hast du ja in Deutschland. Der Deutsche verweigert hier manchmal den Helden. Mhm. Das ist irgendwie ganz komisch, ne? Und ja, das ist so gewesen. Und deswegen hatte ich diesen Raum wohl auch, weil es gab dann schon mal Sachen, da hast du 6 Seiten hast du gelesen. Und dann stand da Balko, stopft sich die Socken und alles andere drumherum. Da muss man aktiv werden.
Mhm. Aber was glaubst du, hat wirklich diesen Erfolg ausgemacht, dass das so nachhaltig auch noch in den Köpfen Leute ist?
Das ist sehr nachhaltig. Das ist charmante Unterhaltung. Augenzwinkern, auch mal drüber gehen. Das lieben die Leute natürlich, weil es da nicht ganz korrekt ist, weil es charmant bleibt. Es ist nie brutal, sondern immer irgendwie mit dem Augenzwinkern. Die Kollegen, die da mitgemacht haben, die Polizeikollegen waren auch ein bisschen verballert, ein bisschen vertrottelt.
Aber irgendwie auch authentisch, ne? Das ganze Ding war authentisch.
Das war schon sehr authentisch. Und es gibt wirklich auch, es gibt Folgen, wo ich mir denke, naja, das war jetzt nix, ne? Aber es gibt auch so ein paar Sachen, die sind echt dicht. Mhm. Also sind wirklich, wirklich, wirklich dicht. Und deswegen ist das wahrscheinlich so bei den Leuten verhaftet. Ich merke das ja jeden Tag, immer noch. Also,
du hast immer noch drauf angesprochen.
Du warst doch der mit dem Hund, ne?
Ja, genau.
Nee, das war ich nicht, war der andere und so. Aber nee, das merke ich. Ich fahr viel Zug und das ist schon unglaublich, weil es ist 20 Jahre
her.
Ja. 20 Jahre und du veränderst dich ja in der Zeit, ne? Also siehst ja anders aus und so. Ja, es gibt einen ganz großen, großen Balko-Fankreis und ich bin Bestandteil von diesem Format.
Du warst nie am Theater, weil dich das nicht interessiert hat? Hast du keinen Bock oder hat es sich nicht ergeben?
Nee. Ja, ich bin schon öfter mal gefragt worden, ne? Und ich war auch schon mal beim René Heinersdorf, war ich schon mal fast schwach, weil ich den klasse finde. Mhm. Also, und auf eine Komödie hätte ich vielleicht sogar auch mal Lust am Theater, aber nur Komödie. Mhm. Also wirklich, das muss so hier Walter Matthau, Jack Lemmon oder sowas und dann Timing. Es hat sich nicht so bisher ergeben, ich habe es meistens abgesagt. Und das andere klassische Theater ist nicht meins. Ich hatte mich immer auf der Falkenberg-Schule in München beworben, damals als junger Mensch mit 19 oder 20 oder keine Ahnung. Und das war so ein Erlebnis, da wollte ich nie hin. Das fand ich schrecklich.
Du hast mal irgendwo gesagt, du seist schüchtern von Hause aus.
Ja.
Bist du das heute noch oder hat sich das gegeben? Wie äußert sich das?
Jetzt hier so nicht so, ne? Also du, A, bin ich super nice von dir empfangen worden und B, bin ich natürlich jetzt auch schon älter und da geht das schon. Aber insgesamt doch, ja. Doch. Also das habe ich mir schon noch bewahrt. Naivität und Schüchternheit in gewissem Maße habe ich mir bewahrt. Ja. Mhm.
Du hast gerade das Alter angesprochen. Du bist gerade im November 60 geworden.
Ich habe es ja vergessen, wie alt ich bin.
Ja, das macht ja auch nichts. Das vergessen wir gleich wieder. Ja. Aber hat diese Zahl trotzdem irgendwas so mit dir gemacht oder gab es andere Geburtstage, wo du gesagt hast, die waren irgendwie prägnanter?
Ist nicht meins.
Aber gibt es so Dinge, wo du dann vielleicht doch mal zurückguckst und sagst, das und das hätte ich vielleicht anders gemacht, wenn ich gekonnt hätte?
Ja, natürlich.
Ja?
Also ich war viel zu naiv und blond. Also ich habe einfach nicht genügend aufgepasst auf mich. Das ganz klar, eindeutig. Ich habe es gar nicht gemerkt, wenn ich eben, wie gesagt, schon mit drei Messern irgendwo schon irgendwie über die Straße lief, noch fröhlich, dass da irgendwie schon hinten war, hatten sie alle schon so ihre Sachen verteilt. Also ja, absolut. Also ich bin auch erst durch meine Beziehung mit der Friederike die letzten 15 Jahre werde ich hier beschützt und die ist da ganz anders. Ne? Also ich wäre wahrscheinlich nie aufgewacht.
Du bist auch ein Hypochonder, hast du mal gesagt.
Skorpion und Hypochonder.
Ach du lieber Himmel, diese Kombi dazu. Aber es kommt ja auf den Aszendenten an, das weißt du, ab 40.
Das weiß ich auch. Ich denke, das ist, glaube ich, sogar Schütze bei mir.
Ja, der ginge ja noch.
Und das geht nämlich noch, habe ich auch gehört. Wo ich bin da jetzt auch nicht so tief in der Materie.
Nee, aber Skorpion, glaub mir.
Ja, ich weiß ja, wie es ist.
Ja, eben. Du weißt ja, wer es also, ist. Ja. Aber Hypochonder, deine Partnerin ist ja Tierärztin. Da kann die dich aber wahrscheinlich auch schön einnorden, wenn du dann anfängst. Also ich habe Schnupfen, ich sterbe oder wie?
Naja, vor allem kann sie mich behandeln und kann mir alles hinstellen und so weiter und so fort. Und in der Tat, ich meine, jetzt wo Friederike und ich, wo wir da natürlich noch den Zweibeiner da, ist die Betreuung. Also ich werde vernachlässigt gerade.
Jetzt ist aber wirklich eine Gedenkminute.
Soll ich nochmal schnell was sagen überhaupt, da, weil du das Alter angesprochen hast?
Ja, sehr gerne.
Das ist natürlich auch bei mir so. Ich bin bemüht, mich vernünftig so zu bewegen. Ja? Und ich sehe natürlich auch, und das wissen alle, und mit meiner Mutter, die ist jetzt 86, spreche ich auch darüber, da ist es ja noch anders. Das weiß jeder, die Muskulatur atrophiert natürlich ziemlich stark. Mhm. Also das geht auf einmal so, weil mit 40 brauchst du gar nicht drüber nachdenken. Und dann hast du nochmal so 10 Jahre oder nochmal 15 und dann macht das so, bam. Und dann, wenn du dann nicht einigermaßen diszipliniert bist, und das bin ich jetzt dann doch, dann, und die sind ja wichtig.
Das heißt, was machst du? Richtig Krafttraining oder was?
Ich mache Krafttraining, ich gehe aber auch dann schwimmen, ich laufe dann immer noch relativ viel, jetzt die letzten Monate nicht so, weil ich ein bisschen Knie habe, ne, daran arbeiten und so.
Deshalb kannst du wahrscheinlich auch nicht tanzen, ne, im Zweifel, wegen Knie. Naja, das ist doch immer die berühmte Ausrede, wenn Männer nicht tanzen wollen.
Ach so, nö, das sage ich. Nee, ich tanze dann, wenn ich mich danach fühle, und das ist aber eher so hier, so wie Tanz deinen Namen in der Waldorfschule.
Also genau.
Ich bin ja kein Tänzer. Wir haben sie schon zu Formaten eingeladen, ob ich da mitmache und so. Ich sage, Freunde, das mache ich da ja nicht. Da habe ich ja, also da bin ich ja kein Spaß. Also das macht euch keinen Spaß, wenn ich mich da irgendwo durchquälen muss. Da wird aber so solche Formate, so würde mich lieber so Handwerk so oder sowas anderes interessieren. Ich finde, das habe ich auch mal moderiert eine Zeit lang Sachen und so. Das fand ich schon ganz cool. Aber das ist schon, da muss man schon dranbleiben. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich habe da auch ein Vorbild. Das ist mein alter Freund Ralf Möller.
Der war auch gerade hier übrigens vor kurzem.
Der war auch gerade hier. Mhm. Mit dem habe ich gerade vor einer Stunde telefoniert.
Ach, guck.
Und der ist ja wirklich mit seinen 66 ist der. Und der ist ja, ne? Und der muss ja richtig aufpassen auch, weil wenn du so groß und so stark warst, dann kommt das Alter ja auch rein. Und der hat da noch, also ganz toll. Und was jetzt auf jeden Fall auf meiner Agenda steht, weil das Jahr noch frisch ist, ist viel stärker noch in diesem Bereich Stretching. Yoga ist nichts für mich, das halte ich nicht aus, das schaffe ich noch nicht. Aber dieses Stretchen, Pilates und was es alles gibt und so weiter und so fort. Ich stehe ja morgens auf und wenn ich gebückt dann durch die Wohnung gehe, so leicht gebückt, dann ist dann schon die Frau Doktor da und haut mir von hinten irgendwo in den Rücken und sagt, gerade gehen. Wirklich so. Ja, das ist die einzige Aufmerksamkeit, die ich noch kriege. Jetzt im Kino viel Spaß bei der Traumnovelle und wir beschäftigen uns schon mit den nächsten Themen und sie sind zum Teil im Genre Horror angelegt.
Oh, Bruno, danke, dass du da warst. Ich wünsche dir ein gutes und gesundes neues Jahr.
Vielen Dank, gebe ich zurück. Danke für die Einladung.